ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Kopenhagen ist eins der bekanntesten und ältesten Wahrzeichen der Stadt, die historische Börse, in Flammen aufgegangen. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Der markante Turm und Teile des Dachs brachen zusammen. Tragende Strukturen wurden zerstört. Inzwischen sei der Brand weitgehend unter Kontrolle, so die Feuerwehr. Das Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert steht im Zentrum der dänischen Hauptstadt und beherbergt unter anderem eine große Kunstsammlung.
Sie rennen, um zu retten, was noch zu retten ist. Viele wollen spontan helfen und holen Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude. Die alte Börse mitten in Kopenhagen war auch wegen ihrer großen Kunstsammlung beliebt. Seit Jahren wurde das Gebäude restauriert. Das ist ein historisches Gebäude mit vielen Kunstschätzen. Zum Glück ist es gelungen, einiges zu retten. Aber es ist auch vieles verloren gegangen. Wir haben noch keinen Überblick darüber, aber das müssen wir wohl mit Trauer zur Kenntnis nehmen. Schon am Morgen stürzte die 400 Jahre alte Turmspitze ein. Laut Feuerwehr konnten sich zuvor alle Arbeiter aus dem Gebäude retten. Die historische Börse ist eines der ältesten und bekanntesten Bauwerke Kopenhagens, errichtet im 17. Jahrhundert, ein Stück Kulturgeschichte Dänemarks. Im Laufe des Tages kommen viele, um den Brand mit eigenen Augen zu sehen. Ich kenne dieses Gebäude schon mein ganzes Leben. Ich fahre hier jeden Tag vorbei. Dass es ausgerechnet die alte Börse trifft, macht mich betroffen. Das erinnert mich daran, als Notre Dame in Paris gebrannt hat. Es ist fürchterlich, das mit anzusehen. Mittlerweile sei der Brand weitgehend unter Kontrolle, so die Einsatzleitung. Die Baukonstruktion aus Holz und Kupfer macht die Löscharbeiten aber weiterhin schwierig. Es werde noch viele Stunden dauern, das Feuer vollständig zu löschen.
Sophie Donges in Kopenhagen vor der alten Börse. Kann man schon abschätzen, was von dem historischen Gebäude zu retten ist?
Ja, im Moment versucht man, die tragenden Wände, die Fassaden vor allem von außen zu stützen, dass sie nicht einbrechen. Aber es ist ganz schwer zu beurteilen, in welchem Zustand ja dieses Gebäude oder die Reste des Gebäudes noch sind. Man sieht ja die Feuerwehrleute hinter mir, die stehen auf den Leiterwagen und löschen immer noch aus der Luft heraus. Also das Dach ist zerstört, innen drin scheint sehr viel kaputt zu sein. Viel mehr weiß man noch nicht. Das, was man jetzt retten kann, das verspricht der Chef des Arbeitgeberverbandes, dem dieses Gebäude gehört. Das soll dann die Grundlage sein für einen unbedingten Wiederaufbau.
Dankeschön, Sophie Donges in Kopenhagen. Zum Abschluss seines dreitägigen China-Besuchs ist Bundeskanzler Scholz in Peking vom chinesischen Staatschef Xi empfangen worden. Beide kündigten an, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren. Darüber hinaus brachten die Gespräche jedoch wenig Konkretes, sowohl in Hinblick auf einen gerechteren Wettbewerb als auch in geopolitischen Fragen.
Mit Ehren wurde er empfangen, aber durchsetzen konnte er nicht viel. Olaf Scholz weltpolitische Themen heute in Peking, Nahost und Ukraine. Vieles bleibt auch nach seinem Besuch vage. Auch für die geplante Ukraine-Friedenskonferenz für eine diplomatische Lösung des Krieges bekommt Scholz eine Absage aus Peking. Trotzdem Zweckoptimismus.
Ich bin fest davon überzeugt, dass mit den Gesprächen, die wir hier geführt haben, ein Baustein gesetzt ist, der dazu beitragen wird, dass jetzt auch gesprochen wird über die Frage, die Fragen, die hier diplomatisch miteinander zu bewegen sind.
Immerhin eine Unterzeichnung von gemeinsamen Aktionsprogrammen durch die mitgereisten deutschen Minister im Bereich Umwelt und Technologie, unter anderem zum Thema Kreislaufwirtschaft. Doch fairer Wettbewerb für deutsche Unternehmen in China, offenbar auch hier keine Ergebnisse. Der chinesische Ministerpräsident verteidigt dagegen Chinas günstige Exporte von Solar- und Elektroautos nach Europa. Wir können sagen, dass Chinas Vorsprung in der neuen Energieindustrie vor allem durch echte Fähigkeiten erreicht wurde und nicht durch staatliche Subventionen. 3 Tage in China, so viel wie noch nie zuvor für ein einziges Land bei einer Reise. 2 Tage für die Wirtschaft, 1 Tag für die Politik. Bundeskanzler Scholz hat damit das Signal gesendet, dass es ihm vor allem um die Wirtschaft geht. Seine Bilanz scheint nun Kritikern recht zu geben, die schon im Vorfeld befürchtet hatten, dass seine geopolitischen Ziele im wirtschaftslastigen Programm untergehen würden.
3 Tage nach dem iranischen Großangriff ist Außenministerin Baerbock erneut nach Israel gereist. Sie will dort morgen Gespräche mit Vertretern der Regierung führen, um einer weiteren Eskalation im Konflikt mit dem Iran entgegenzuwirken. Das israelische Kriegskabinett hat noch nicht entschieden, wie auf den iranischen Drohnenangriff reagiert werden soll. Die iranische Regierung warnte Israel vor einem Gegenschlag. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Israels Armeechef hat eine Antwort auf den Angriff des Iran angekündigt. Was ist da zu erwarten?
Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, auf jeden Fall eine Reaktion zu zeigen nach dem Angriff des Iran, aber gleichzeitig nicht für eine weitere Eskalation zu sorgen. Denkbar ist zum Beispiel ein Schlag im Iran selber, ein Cyberangriff, aber es könnte auch ein Angriff sein auf Verbündete des Iran, zum Beispiel die Hisbollah im Libanon. Das wird gerade beraten, gerade sitzt Netanyahu wieder zusammen. Klar ist nur, das ist wohl Beschlusslage, dass es einen Gegenschlag geben wird. Das könnte in den nächsten Tagen oder sogar in den nächsten Stunden passieren.
Vor dem Besuch von Außenministerin Baerbock, wie groß ist der Druck auf Israel, sich bei dieser Reaktion auf den Angriff zurückzuhalten?
Ja, viele Staaten, auch Deutschland, versuchen mäßigend auf Israel einzuwirken und sie versuchen Argumente auch darzulegen. In den letzten Wochen und Monaten ist Israel ja zunehmend isoliert gewesen wegen der Kriegführung im Gazastreifen. Jetzt gab es an diesem Wochenende viel Solidarität. Auch arabische Staaten haben geholfen, den Angriff abzuwehren aus dem Iran. Das könnte neue Allianzen auch schaffen und die Botschaft wird sein, das jetzt nicht zu verspielen durch ein sehr hartes Vorgehen, einen harten Gegenschlag.
Vielen Dank, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Der Internationale Währungsfonds hat die Wachstumserwartungen für Deutschland ein weiteres Mal gesenkt. Laut der neuesten Prognose ist in diesem Jahr nur noch mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,2% zu rechnen. So wenig wie in keinem anderen Land aus der Gruppe der G7 Industriestaaten. Im Januar hatte der IWF noch ein Wachstum von 0,5% in Aussicht gestellt. Fallende Preise für Nahrungsmittel und Energie haben die Inflationsrate zuletzt zwar sinken lassen, einige Lebensmittel sind allerdings deutlich teurer geworden. Experten sehen den Grund dieser Preissteigerungen auch im Klimawandel. Betroffen davon sind landwirtschaftliche Erzeugnisse wie etwa Olivenöl. Schlechte Ernten, verursacht durch extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder Hitzewellen, treiben die Preise nach oben.
Orangen mit in den Einkaufswagen? Viele überlegen da derzeit zweimal. Laut Statistischem Bundesamt hat sich der Preis pro Kilogramm für Orangen aus dem Mittelmeerraum im letzten Jahr fast verdoppelt.
Ja, ich denke schon, dass man genauer hinguckt, was kauft man überhaupt noch. Ich meine, Obst und Gemüse, da will man natürlich eigentlich nicht sparen.
Es gibt mehrere Gründe für die hohen Preise der Orangen. Krankheitserreger zerstören weltweit ganze Plantagen. Dazu kommen die Folgen der Klimaerwärmung, Stürme und Überflutungen etwa. Sogenannte Starkwetterereignisse. Aber auch Dürren. In Summe schlagen sich diese Faktoren in den Preisen auf den Weltmärkten nieder.
Dann brauchen Sie nur auf den Börsenwert von Orangensaft gucken. Der wird dort nämlich an Börsen gehandelt. Da sehen Sie eben das Wetter vollständig wiedergespiegelt, das schon seit 2000. Und wir sehen in jeder Spitze die Dürre und diese Spitzen nehmen zu.
Das betrifft nicht nur den Orangensaft. Auch Olivenöl ist wegen extremer Hitzewellen vor allem in Spanien gerade besonders teuer.
Wir sind da bei Literpreisen, die gehen über die 20 Euro. Das gab es noch nicht. Und man sieht, dass der Kunde dann irgendwann auch das Maß voll ist und zu anderen Ölen greift. Rapsöle, die relativ günstig sind. Der Kunde guckt nach Alternativen.
Und so werden die Preise für Nahrungsmittel aufgrund des Klimawandels künftig steigen, prognostizieren das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die Europäische Zentralbank. Bis 2035 um 3,2% jedes Jahr.
Die Zahl körperlicher Angriffe auf Journalisten in Deutschland ist erneut gestiegen. Das teilte das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig mit. Allein im vergangenen Jahr gab es demnach 69 tätliche Angriffe. Gefährdet seien Medienmitarbeiter vor allem bei Demonstrationen, etwa bei pro-palästinensischen Kundgebungen oder Aufmärschen Rechtsextremer. Besonders Lokaljournalisten stehen wegen fehlender Anonymität häufig unter Druck.
Fabian Klaus arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Lokaljournalist in Thüringen. Immer wieder berichtet er auch über Rechtsextremismus. Früher habe er sich dabei relativ sicher gefühlt, seit ein paar Jahren sei das völlig anders.
Also die Arbeit hat sich da tatsächlich verändert und sie ist ein Stück weit schwerer geworden, weil man eben immer, weil man an einem Punkt angekommen ist mittlerweile, wo man mit allem rechnen muss, wenn man unterwegs ist.
Vor einem Jahr wurde Klaus auf einer Kundgebung der AfD in Erfurt attackiert. Sein Sicherheitsmann ging damals dazwischen. Bundesweit sind Demonstrationen laut einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit der gefährlichste Einsatzort für Journalisten. 77% der Übergriffe ereigneten sich dort. Und jeder dritte Angriff auf Journalisten in Deutschland war laut Studie politisch rechts motiviert. In Gegenden, die als rechts- und rechtsextreme Hochburgen gelten, sehen die Studienmacher die Pressefreiheit bereits eingeschränkt.
Also wir haben mit Journalistinnen gesprochen, Lokaljournalistinnen, die davon gesprochen haben, dass sie selber gewisse Themen nicht anfassen wollen, dass sie beobachten, dass gewisse Themen in meinem Bezug eben zu diesen Akteuren nicht angefasst werden. Und wir sprechen da von Anzeichen von Selbstzensur.
Selbstzensur, für Fabian Klaus zwar kein Thema, Sicherheit aber schon. Der Journalist ist vorsichtiger geworden, auch wenn er privat unterwegs ist.
Vor dem Landgericht Oldenburg hat der Prozess um die teure Sanierung des deutschen Marineschulschiffs Gorch Fock begonnen. Wegen Betrugs angeklagt sind unter anderem zwei ehemalige Vorstandsmitglieder der Elsfleter Werft bei Bremen, die mit der Reparatur der Dreimastbark beauftragt worden war. Die Kosten dafür waren ursprünglich auf rund 10 Millionen Euro veranschlagt worden. Am Ende wurden es 135 Millionen Euro. Bis zuletzt hielt er seinem Verein Eintracht Frankfurt die Treue. Gestern ist der ehemalige Fußballprofi Bernd Hölzenbein im Alter von 78 Jahren gestorben. Noch immer ist er mit 160 Bundesligatoren Rekordhalter der Hessen. Seinen größten Moment hatte Hölzenbein 1974, als er mit der deutschen Nationalelf Weltmeister wurde.
Den Weltmeisterpokal stemmte er 1974 nur ganz kurz in die Höhe, typisch für Bernd Hölzenbein. Bescheiden neben dem Platz und leichtfüßig auf dem Platz. Die Szene seiner Karriere im WM-Finale gegen die Niederländer.
Elfmeter für Deutschland.
Das Thema, was mich die ganzen Jahre immer wieder, war es ein Elfmeter, war es ein Foul, war es ein Elfmeter, klar war es ein Elfmeter.
Paul Breitner verwandelte zum Ausgleich. Deutschland siegte am Ende mit 2:1 und wurde Weltmeister.
Was bleibt am Ende einer Epoche? Es bleibt in unserem Fall der WM-Titel 1974 und der wäre ohne Bernd sicher nicht möglich gewesen.
Bei Eintracht Frankfurt wurde Holz, so Hölzenbeins liebevoller Spitzname, zur Vereinslegende. Gleich dreimal holte der Flügelstürmer mit der Eintracht den DFB-Pokal. Sein Kopfballtor im Sitzen ebnete 1980 auch den Weg zum UEFA-Cup-Sieg. Den Pokal nahm Schlitzohr Hölzenbein anschließend mit nach Hause.
Und am nächsten Morgen rief dann der Jürgen Gerr, der war Geschäftsführer, an, und ob ich wüsste, wo der Pokal wäre. Ich habe gesagt, nee, ich weiß es nicht. Da habe ich die eine Stunde zappeln lassen. Dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ihr könnt kommen, ihr könnt ihn abholen.
Allein 160 Bundesliga-Treffer, Bernd Hölzenbein bis heute Rekordtorjäger des Vereins. Zudem er nach dem Karriereausklang in den USA zurückkehrte als Vizepräsident und Manager. Seiner Eintracht blieb der öffentlichkeitsscheue Hölzenbein bis zu seinem Tod tief verbunden.
In Griechenland ist bei einer Zeremonie im antiken Olympia das olympische Feuer entzündet worden. Die Fackel konnte wegen starker Bewölkung nicht traditionell mit Hilfe des Sonnenlichts entfacht werden. Stattdessen half ein Feuer aus der gestrigen Generalprobe. In den kommenden Wochen tragen Fackelläuferinnen und Läufer das Feuer durch Griechenland, bevor es mit dem Schiff nach Frankreich gebracht wird. Eröffnet werden die Olympischen Sommerspiele am 26. Juli in Paris. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. April.
Tiefs und kalte Luft aus der Polarregion bestimmen weiter unser Wetter. Heute Nacht verlagert sich der Schwerpunkt der Schauer in die Südhälfte. In den Hochlagen der Mittelgebirge und an den Alpen fällt Schnee. Morgen gibt es besonders im Westen und Süden Schauer. Zeitweise kann bis in mittlere Lagen Schnee dabei sein. Längere Auflockerungen gibt es im Nordosten. Heute Nacht Abkühlung auf 7 bis minus 1 Grad. Morgen werden zwischen 5 und 12 Grad erreicht. Am Donnerstag vor allem in der Südhälfte weiter Schauer und einzelne Gewitter, in der Nordhälfte häufiger Sonnenschein. Am Freitag zieht mit viel Wind von Nordwesten Regen auf, später folgt wieder Schauerwetter, das auch am Samstag anhält, dann am ersten im Norden und Westen auch mal freundlich.
Um 22.15 Uhr beschäftigt sich Jesse Wellmer in den Tagesthemen mit der Frage, was Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in China erreicht hat. Und wir schildern, wie Lachgas als Partydroge bei Jugendlichen zu einem immer größeren Problem wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.